Hallo und herzlich willkommen zur Folge 132 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich das Vergnügen, mit der Farina Schutzfeld zu sprechen. Die Farina bootstrappt mit Ant Robin eine Boutique-Beratung, die ja als Sidekick, als Superhelden-Sidekick, daher kommt auch der Name, Ant Robin von Batman und Robin, als Sidekick anderen Unternehmen beim Aufbau nachhaltiger Wachstumsstrukturen hilft. Da hat sie ein Team von Experten und die helfen dann gezielt bei diversen Themen. Das bootstrappt sie nach Station bei Groupon in Australien, der Gründung von AirTasker. Das ist so eine Art, wie heißt es bei uns, für die Handwerker in Deutschland? MyHammer, glaube ich. Sowas in die Art. In Australien hat sie auch an die Australian Stock Exchange geführt. Warum muss sie noch arbeiten? Da haben wir auch drüber gesprochen. Und danach hat sie Self-API gemacht, auch einen schönen Exit gemacht. Und heute bootstrappt sie und gibt ihr Wissen weiter. Und wir haben natürlich ganz viel über die verschiedenen Geschäftsmodelle gesprochen. Was sie da für Erfahrungen hat, fand ich super interessant und war, denke ich, ein ganz cooles Gespräch. Und wenn du jetzt Interesse hast, mit ihr zusammenzuarbeiten, dann findest du alle Links in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback zur Folge und Vorschläge für neue Gäste an hallo@happy-bootstrapping.de. Abonniere auch gerne den Newsletter auf happy-bootstrapping.de. Einfach auf Subscribe klicken, dann bekommst du auch Zusammenfassungen der aktuellen Folgen in deinen Posteingang ein bisschen später, weil die Leute sollen ja auch die Folge hören. Jo, lass mich gerne wissen, wie es gefallen hat und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge mit Farina und mir. Hallo Farina und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo Andreas.
Freut mich, dass du am Start bist und ja, für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, wo kommst du her und was machst du?
Ich komme übrigens gerade ganz frisch auch, weil am Wochenende war ich nämlich vor Ort aus dem schönen Ostwestfalen-Lippe, das wahrscheinlich jeder nur kennt, weil es Bielefeld nicht gibt. Da bin ich schon ganz, ganz lange weg. Genau 20 Jahre jetzt tatsächlich dieses Jahr. Und was mache ich so? Ich mache vieles. Aber vor allem treibe ich mich in dieser ganzen Entrepreneurial Unternehmensaufbaublase herum. Habe beruflich gesehen da auch schon die ein oder andere Firma aufgebaut im In- und Ausland. Und privat bin ich derzeit in Berlin mit meinem Freund, seinen Kiddies und spiele sehr gerne Tennis. Genau. That's me in a nutshell.
Hervorragend. Ja, Tennis, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Ich habe wieder angefangen nach 20 Jahren und mich natürlich gleich mal an der Wade verletzt. Sehr gut gemacht, Andi. Deine heutige Firma, wir reden auch nur über die Vorgeschichte, die heißt Ant Robin, richtig?
Richtig, ja, genau.
Da muss ich natürlich gleich mal einhaken. Kommt denn der Name von Batman Ant Robin oder von was kommt der?
Oh. Da hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht, oder?
oder viel gedacht, Batman geguckt. Ja.
Ich habe öfters gedacht, dass es totales Marketing-Fail ist, dieser Name, weil ich mir so viel dabei gedacht habe und es dann doch so wenige irgendwie verbinden. Also der Kandidat hat 100 Gummipunkte. Genau daher kommt der Name und ist eigentlich so entstanden, dass ich sag mal aus der eigenen, ich nenne es mal betroffenen Situation, also der eigenen Gründer, oder C-Level-Person, die an verschiedensten Ecken und Stellen sich gerne einen Sidekick gewünscht hätte, wie Batman eben seinen Robin hat, der für Zeit X wirklich operativ mit unterstützt und Strukturen baut, heißt die Firma Ant Robin und ist damit so ein bisschen der Sidekick der Gründer, der C-Level, der Führungsebene und wirklich operativ. Deswegen, wie gesagt, wie Robin, ne, der erzählt ja nicht nur Sachen, sondern er macht ja auch ein paar Sachen. Genau, an der Seite von den Helden, den C-Level.
Den Gründen, mhm. Ja, okay. Das heißt, ihr drückt euch doch gar nicht in den Vordergrund, so wie andere das machen, sondern ihr bezeichnet euch bewusst auch als Sidekick.
Genau, und ich glaube, mal davon abgesehen, dass nicht jeder das Wort Sidekick, glaube ich, ne, kennt. Also ich glaube, da haben wir auch nochmal ein bisschen was an Education machen müssen über die letzten Jahre. Oder auch immer noch, aber zeichnet sich genau vor allem dadurch aus, dass viele von außen gar nicht sehen sollen, dass wir vielleicht so ein bisschen als Superhelden-Sidekick mit in dem Unternehmen drin sind, Strukturen aufbauen, wirklich auch Verantwortung übernehmen und wir gehen eigentlich immer dann, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise wenn die Struktur steht und intern dann die Ressourcen, ja, das Thema X, was auch immer es ist, oder die Position Y weiter übernehmen. Genau.
Und wie groß ist es heute? Also wie viel Menschen arbeiten da mit? Und weiß nicht, ob du über Umsätze redest, aber vielleicht dann über wie viele Kunden ihr begleitet?
Ja, also ich bin eigentlich ein Freund von Transparenz, weil wozu, ne? Hinterm Berg halten. Ich meine, das ist nicht da habe ich, würde ich sagen, meine ich irgendwie keine Ängste, was zu teilen. Aber also das Umsatz angeht, kann ich gleich mal drauf eingehen, und auch Projekte. Das Setup ist total boutiquig, also noch relativ klein, und es war auch immer so gedacht. Wir sind momentan 5 Leute, die sozusagen Vollzeit in der Struktur mit AndRobin arbeiten, und haben dann so einen Expertenpool gebaut von, ich sag mal, knapp 15 Leuten, die wir in der Regel gut und gerne auslasten, die ich aber momentan derzeit nicht auf die Payroll gesetzt habe, ne, oder angestellt habe, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht in diese Beraterbredouille kommen, Leute für Dinge zu beschäftigen, für die sie eigentlich nicht die Besten sind. Und da baut natürlich Freelance momentan einfach ein sehr flexibles Setup, dass ich wirklich sagen kann, für Projekt X brauchen wir jemanden, der wirklich der absolute Geek ist in BI, also Business Intelligence, einfach nur mal als Beispiel, ja, und da automatisierte Tools baut und muss das nicht mit jemandem machen, der ja das vielleicht erst einmal gemacht hat, ja. Genau, also das ist das dazu, ja.
Wir werden ja noch ausführlich drüber uns unterhalten gleich, für welche Unternehmen das genau ja sinnvoll ist, mit euch dann zusammenzuarbeiten. Ja. Aber vielleicht kannst du in 1-2 Sätzen mal sagen, ja, ich habe in einem Interview gelesen, ihr geht dann rein, wenn eine Series A geraced werden soll oder B. Das heißt, es gibt schon eine Firma, die hat schon Strukturen.
Richtig,
die,
ja.
Die kann auch bootstrapped erfolgreich sein, aber die wollen eben sich nicht nur, was weiß ich, das Ziel ist dann vielleicht nicht auf 10% zu wachsen, sondern 50 oder mehr. Und dann macht man mit euch so eine Planung und ihr helft dann auch operativ, das umzusetzen. Richtig?
Ja, genau. Also ziemlich gut zusammengefasst. Gehe vielleicht noch mal einmal ganz kurz, nur weil du es vorher gefragt hast, damit es nicht untergeht, eine auf diesen Umsatzkomponente, ja, du Podcast. Also wir machen momentan immer so 2-3 Projekte parallel, und das beantwortet, glaube ich, dann auch so ein bisschen gleich die zweite Frage schon mit, weil wir, sagen wir mal, wirklich hands-on für 6-12 Monate mit drin sind und dann auch mit einer Kapazität von, ich sag mal, 20 Stunden die Woche, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ja? Und am Anfang immer ein bisschen mehr, um auch gewisse Strukturen zu verstehen. Da machen wir so eine Art Audit, das ist jetzt zu deiner zweiten Frage, wie so eine Art Assessment der existierenden, ich nenne sie mal Wachstumsstrukturen, also wo steht ihr heute im Produkt, im Team, gegebenenfalls auch in den Vertriebs- oder Marketingstrukturen, ja, in den Steuerungsfunktionen, also KPIs etc., was ja auch so ein bisschen allumfassend ist. Gucken uns das an, auch wirklich über, je nachdem wie groß die Struktur ist, Wochen, Monate, je nachdem. Aber gucken uns das nicht nur an und laufen und haben dann sozusagen die Tür zu, sondern kommen dann direkt zurück mit, ich sag mal, Strukturverbesserungen, die wir sehen. Auch während dieser, ich sage mal, Auditphase schon. Und setzen die dann, je nachdem, wer da der Beste ist, kann auch sein, dass es intern sehr gute Kapazitäten gibt, Themen umzusetzen. Es ist einfach nur nicht die richtige Reihenfolge bisher gab, ja, ein gewisses Fundament zu bauen. Entweder wir setzen sie um, weil wir sagen, wir haben da wirklich gute Leute für, die das auch schon 3, 4, 5 Mal selber gemacht haben. Und oder nutzen die Kapazitäten, die es halt in der Company schon gibt. Und wir kommen her, weil jeder löst, sagt man, ja, oder in dem Fall habe ich mir mit AndRobin mein eigenes Problem gelöst. Deswegen habe ich erstmal angesetzt damals bei Startups rund um die Series A, weil das so ein, ich habe mal gesagt, so ein kritischer oder Inflection Point ist, wo man wirklich liefern muss und nicht nur Luftschlösser, also es soll gar nicht negativ gemeint sein, aber wo man nicht nur von Wachstums- und Entwicklungszahlen sprechen kann und die in Aussicht stellen kann, sondern wo man wirklich die Struktur braucht, die auch nachhaltig zu liefern. Weil am Anfang, wie gesagt, die ersten 100 Kunden kriegt man vielleicht noch über Freunde, Familie, ein paar, eine Salesperson, die man einstellt mit Netzwerk. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, so, und jetzt brauche ich wirklich die Strukturen, um von da aus weiterzuwachsen. Und das ist dann immer so ein Hausumbaupunkt, wo man von einem Häusertyp auf einen anderen baut und dann nochmal das Fundament auch in die Statik wirklich anguckt. Genau.
Und jetzt, du hast ja, glaube ich, dein Alter gesagt, du bist ja jetzt auch noch ein Ticken jünger wie ich auf jeden Fall, also ein gutes Stück jünger. Woher kommt deine Erfahrung, dass du jetzt sowas dann auch machen kannst? Und du hast ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken, gibt einen Business Insider Artikel dann auch über die Gründung, glaube ich, von Androppin. Kannst du auch noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Aber woher kommen deine Erfahrungen? Du hast ja auch schon einiges erlebt, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut. Eigene Gründungen in Hyperscaling, Rocket Internet Startups mitgearbeitet. Und kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du dann darauf gekommen bist, dann Androppin auf die Idee und was dir da genau gefehlt hat?
Also ich habe halt Unternehmensaufbau, also sagen wir mal frühphasigen Unternehmensaufbau. Und da meine ich von der Idee wirklich zur Konzeption, zu dann auch dem ganzen Thema Problem-Solution-Fit, Product-Market-Fit, Go-to-Market und dann vielleicht auch einer gewissen Skalierung. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in das Beispiel von Häusertypen, was du gerade gesagt hast, auch aus verschiedenen Brillen, Anforderungen, Geografien erlebt. Ich war bei Groupon, habe damals 2009 wirklich diese Hypergrowth-Bubble mitgemacht von 4 auf 300 plus Leute in 14 Monaten und war verantwortlich, in Australien war das, in Sydney, für den Aufbau der Vertriebsstrukturen da, komplett mit, ich weiß es nicht, 140 Vertrieblern als ganz junger Hüpfer und von da aus dann in Australien geblieben, eine Firma aufgebaut im Marktplatzsegment für so C2C-Services, also so ein bisschen, ich sag auf Englisch würde ich sagen, I wanna get my shit done, ja, whatever that shit is, also das Regal an die Wand oder das Paket, das irgendwo hingeliefert werden soll, wo kann ich das eigentlich machen? Also eBay-Kleinanzeigen um Services oder Focus-Services, sowohl skilled wie auch unskilled, war Airtasker oder ist die Firma Airtasker, die wir 2010, 2011 gegründet haben und tatsächlich vor 2 Jahren auch an den Australian Stock Exchange gebracht haben. Also einmal Full Cycle sozusagen. Sehr anders vom kein Hypergrowth wie Groupon, aber trotzdem mit Venture Capital drin. Also anders als der Bootstrapping-Ansatz, den wahrscheinlich viele deiner Zuhörer fahren, ja. Mit einem relativ, na, ich würde sagen, kein hoher Wachstumsdruck wie bei Groupon, aber schon so ein mittelhoher. Und habe mich da vor allem um die Wachstumsstrukturen, das war sehr viel Marketing, ganz klassisches Marketing, weil es ja auch ein Direct-to-Consumer-Geschäft war, auf beiden Seiten, so ein Two-Sided Marketplace wie Airbnb. Habe die Firma in die USA expandiert und dann hat mich eigentlich so ein bisschen mein Bauchgefühl und mein Herz nach Deutschland zurückgezogen. Und bin Ende 14, Anfang 15 nach Deutschland zurückgekommen und habe dann, ich würde mal sagen, in dem böse würde man sagen, lethargischsten Bereich, positiv formuliert würde man sagen, in einem der Bereiche, in dem man meiner Meinung nach die größte Wirkung und den größten Impact überhaupt haben kann, nämlich im Gesundheitsbereich, eine Firma gegründet, die Self-Happy heißt und die sich damit beschäftigt, Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörung, eine effektive Lösung an die Hand zu geben, um vor allem die Wartezeit zu überbrücken auf den Therapieplatz, was ja in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern leider nicht Tage, nicht Wochen, teilweise Monate sind. Und habe mich da ins Gesundheitssystem gebohrt. Und letzter Kommentar, weil ich ja Häusertypen gesagt habe, ja, also ich würde schon sagen, Groupon war so ein bisschen der Skyscraper, ja, möglichst dünn und möglichst hoch, ne, so ein bisschen wie die tanzenden Türme in Hamburg. Dann hatten wir, ich würde mal sagen, mit Airtasker schon irgendwie so ein relativ hohes Hotelgebäude, ja, wo möglichst viele Bewohner drin waren, was so Nutzer und Kunden anging. Und mit Self-Happy ist es dann, ich würde mal sagen, wenn ich so in Bildern jetzt denken würde, wäre es eher so eine Siedlung von, soliden, soliden Doppelhaushälften oder Mehrfamilienhäusern oder so, die man nebeneinander gestellt hat. Mehrfamilienhäuser trifft es eigentlich ganz gut, weil wir, glaube ich, am Anfang 4 oder 5 Geschäftsmodelle parallel versucht haben und keins wirklich funktioniert hat. Und jetzt so ein bisschen der, ja, weil einfach das System natürlich auch irgendwie eine Zeit braucht, um so eine Innovation überhaupt zu verstehen, anzunehmen. Also Adaption. Genau. Und last but not least, warum befähigt mich das vielleicht, oder warum habe ich eine Faszination, das zu machen, was ich heute mit Enrobin mache, was man wahrscheinlich unter irgendwie Boutique-Beratung fassen würde, ja, obwohl ich Beratung nicht mag, weil klingt teuer und nach PowerPoints, und ich glaube, wir sind absolut fair hoffentlich im Pricing, beziehungsweise super operativ. Und in, ich sag mal, allen drei Modellen, und das ist so ein bisschen das, was unsere Sidekicks vielleicht auch verbindet in Enrobin, wir sind halt ein Team aus Leuten, die schon 3-4 Häuser gebaut haben, 3-4 Häusertypen alle. Also ist auch das Kriterium für sozusagen die Sidekicks. Und heißt, wenn jetzt jemand einen Skyscraper bauen möchte oder die Mehrfamilienhaussiedlung, ja, vielleicht kann man sich doch ganz plakativ so vorstellen, dass wenn jemand das schon mal gemacht hat und weiß, wo typischerweise die Fehler im Bau passieren, glaube ich, kann das sehr effektiv sein, um von Anfang an, ja, vielleicht Fehler zu vermeiden und oder eine Statik zu bauen, die wirklich mittelfristig und langfristig hält. Genau.
Ich habe Fragen. ja, kommt ja jetzt einiges zusammen. Also Nummer eins, die Rocket Internet-Seite ist ja, glaube ich, für viele sehr prägend gewesen, weil es einfach eine, was man so hört und jetzt auch in diversen Podcasts, die das analysieren, doch schon sehr verrückt ist. Was hast du selber für eine Ausbildung gehabt und war das dann auch deine erste Station? So typisch Berlin, wie man sich's vorstellt, du machst ein Praktikum und dann heißt es, hey, wir fangen Australien an. Mhm. Farina, kannst du nächsten Monat in Australien anfangen und das Geschäft aufbauen? Wie läuft sowas ab?
Ja, tatsächlich war es sehr ähnlich, nur war ich schon in Australien.
Okay.
Und zwar für einen Master und habe aus welchen Gründen auch immer in das, ich sag mal, Beuteschema, nee, warum auch immer, ist übrigens nicht die richtige Aussage. Ich kann es dir am Ende, glaube ich, ganz gut runterbrechen, warum ich denke, sie gewisse Leute gewählt haben für gewisse Positionen und ich da ganz gut reinpasste. Und das ist so ein bisschen dieses Thema young, naiv, overachiever mit, ich würde mal sagen, aber dann wiederum nicht ganz selbstkritisch gesprochen, der besten Confidence in gewissen, also Self-Confidence, weil ich glaube, davon hat Rocket Internet so ein bisschen, ja, gelebt. Diese Leute, die vielleicht nicht ganz doof sind, ja, und gewisse Sachen ganz gut prozessual durchdenken können, wie sie da auf mein Profil gekommen sind. Wie gesagt, ja, ich habe einen Bachelor gemacht in Hamburg, dual. Da mein erster Job war bei einem Mittelständler im Verlags- und Druckbereich, ist es komplett anderes, weil es irgendwann mal die Idee gab, den Betrieb meines Vaters bzw. Großvaters zu übernehmen, den es aber jetzt auch nicht mehr gibt. Das heißt, ich habe relativ schnell erkannt, Druck und Verlag ist jetzt nicht so die Zukunft. da finde ich mich nicht. Genau, heißt, bin auch noch reingegangen für den Master. Über, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Kontakte haben die mich angepingt, während ich noch im Master war. Und dann bin ich da echt so reingerutscht, ehrlicherweise. Die haben zu der Zeit, typisch Rocket Internet, komplett Australien für sich neu erkannt gehabt und haben, ich glaube, es waren 7 Venture gleichzeitig gestartet. Also einmal das Zalando Australiens, ja, einmal das Home24 Australiens und Groupon war halt eins davon. Und ich hatte davon schon mal gehört in Deutschland von My City Deal und fand das irgendwie spannend und haben mir mehr oder weniger angeboten, welches davon findest du denn am interessantesten? Und ich so, Kleidung nicht so meins, Einrichtung auch nicht so meins. Aber so eine Deal-Plattform fand ich halt irgendwie cool und spannend und konnte ich mich gut reinversetzen. Und deswegen, so kam es, ja.
Das Studium hast du noch fertig gemacht.
Ja, aber dazu muss ich sagen, gut, dass ich davor mir den Punkt aufgerissen hatte, weil als ich bei Rocket angefangen bin, es gab eine Phase, da habe ich studiert, bei Rocket gearbeitet und ich in der Zeit, wo ich bei Rocket oder kurz bevor ich angefangen habe ich mir ein bisschen Geld dazu verdient in einem Club, also in einer Disco. Wollte ich immer mal machen. Und es gab eine Zeit, da habe ich alle 3 Sachen parallel gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert hier gerade gar nicht. Und genau, also am Ende muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube, 3 oder 4 Monate habe ich die Dinge parallel fahren lassen mit Studium und Rocket. Aber das war schon grenzwertig. Also da habe ich nicht viel geschlafen und nicht, weil ich gefeiert habe, sondern weil ich gearbeitet habe. Ja.
Also ich höre auch gern den Fast and Curious Podcast von der Lea Sophie Kramer. Und die hatte, glaube ich, so eine ähnliche Story, ne? Die war das nicht auch Groupon, aber irgendwo in Asien?
Groupon, die war auch zur gleichen Zeit da wie ich.
Ah, ihr kennt euch dann wahrscheinlich auch so über die Connection. Ist ja schon so ein bisschen eine Kaderschmiede gewesen dann für erfolgreiche Gründerinnen in Deutschland so ein bisschen, oder?
Weißt du, ich glaube, dass es wie so eine Art, Kaderschmiede ist ein schönes Wort, wie so eine Academy, habe ich immer gesagt, war, wo man Sachen sieht, die man vielleicht repliziert und wo man einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel mitnimmt. Vor allem, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, vor allem dieses frühphasige Unternehmensaufbau in seiner Modularität. Also inwiefern, das haben die damals gemastert, meiner Meinung nach. Das kann man die ethisch sehen, wie man will. Da sind ein paar Sachen passiert und deswegen bin ich auch nicht lange dabei geblieben. Ja, ich war, glaube ich, knapp 1,5 Jahre bei Groupon, was schon lange war. Wie gesagt, einige Dinge, die fraglich, haben auch dazu geführt, dass ich dann gegangen bin. Aber was man wirklich lernen konnte, war dieses, ich sag mal, die Gründungsphase wirklich als modulares System zu verstehen, das sich aneinandersetzt in Komponenten, die natürlich nicht immer gleich, ein bisschen wie Lego. Ja, welche Lego-Bausteine gibt es und welche Lego-Bausteine braucht man und braucht man eben nicht und welche sind besonders relevant in der Statik und welche nicht. Das heißt, ich zehre noch heute, würde ich sagen, aus dem operativen Puzzle und den Puzzlefähigkeiten, die ich bei Rocket gelernt habe, ja.
Ja, interessant. Also es ist eine interessante Art zu sehen. So Lego nutzt man ja häufig auch als Berater. Von daher ist es auch interessant, das wieder jetzt hier zu hören. Also macht ja auch Sinn, du kannst viel aufbauen. Ja, du, zu Australien noch eine Frage. Das habe ich jetzt nicht so ganz gut recherchiert offensichtlich. Du hast das eigene Unternehmen an die Börse gebracht. Hast du dann deine Anteile verkauft und musst du heute noch arbeiten oder willst du arbeiten?
Habe ich heute Mittag noch einem Bekannten erzählt. Ich bin einer der Fälle, die tatsächlich gar nicht mal so unerfolgreich waren, was Firmenaufbau und Verkauf beziehungsweise IPO war. Aber ich muss noch arbeiten, das ist für mich übrigens auch mal das, was vielleicht ein bisschen weniger offen geteilt wird oft, ja, weil nach außen, ne, die Erfolge mit, wie gesagt, habe ich eine gute Quote, ja, würde man jetzt sagen. Der ehrliche Blick auf die Realität ist aber, das könnte ich jetzt en Detail ausführen, aber ich fasse es kurz zusammen. Airtasker, meine Firma aus Australien, an der ich Anteile habe, ich bisher nicht verkauft habe. Warum? Weil die IPO eben genauso gelaufen ist, wie eine klassische Tech-IPO leider oft das verläuft. Und jetzt sieht nicht jeder hier das Video, deswegen sage ich es kurz auf der Tonspur. Und zwar der Stock Price ist ein Penny Stock gewesen mit, ich glaube, 82 Dollar Cent an den Stock Exchange gegangen ist, innerhalb von weniger Tage auf 1,80 Dollar hochgegangen ist und dann in den Wochen und Monaten darauf auf, ich glaube, unter 20 Cent runtergegangen ist. Und wir als Gründer aber auch einen Lock-up drin hatten. Das heißt, wir konnten erst nach Zeitpunkt X, damit du eben nicht diesen Effekt hast, dass der Markt geflutet wird. Und jetzt könnt ihr euch überlegen. Also es hat sich schon ein bisschen gelohnt, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und bei Selfie P war es ähnlich. Wir haben die Firma dieses Jahr ja verkauft, 2015 gegründet, 10 Jahre später verkauft. Und auch gut verkauft, muss man sagen, also für einen zweistelligen Millionenbetrag, was ja wirklich schon toll ist für, ich sag mal, eigentlich
für das Segment,
für das Segment und auch für den Gesundheitsbereich. Es gibt ganz wenig Exits und so. Aber wir haben halt auch über 20 Millionen an Kapital aufgenommen, um die Firma zu bauen. Und ich habe ja eben schon gesagt, 5 verschiedene Mehrfamilienhäuser, Parallelgeschäftsmodelle. Wir haben den Markt, ich würde mal sagen, geöffnet für digitale Gesundheitsanwendungen. Und das hat auch Geld und Zeit und wie auch immer gekostet. Und dementsprechend, ja, kam da was bei rum, ja, aber ich muss noch arbeiten. Und ich möchte auch noch arbeiten.
Genau. Wir behalten mal den Aktienkurs im Auge. in Australien. Okay, und die ganzen Learnings, die haben dann schlussendlich dazu geführt, dass du Androbin gegründet hast, weil dir sowas gefehlt hat, solche Sidekicks. Du hast ja angesprochen, dass du jetzt nicht so der Berater-Fan bist. Ich durfte auch schon diverse Berater-Erfahrungen machen mit den Großen. Und mein Eindruck ist so, häufig weiß man die Dinge schon, die einem die Berater sagen. Man nutzt sie dann, um unbequeme Entscheidungen zu kommunizieren. Ist so mein einer Eindruck. Und der zweite ist, und das ist dann für die, gerade so im Mittelständler oder in größeren Konzernen ein Problem, finde ich, man hat das Know-how, hat man häufig schon da, aber man hört denen halt nicht zu. Dann braucht man die Berater nochmal, um es verifizieren, und intern kriegt dann keiner so, also ja, ist keine wertschätzende Geschichte häufig so. Was unterscheidet euch da in der Implementierung und wie geht ihr vor? Also ich habe auf der Webseite gesehen, finde ich auch echt ganz cool, der Claim, dass die Superhelden für gesundes Wachstum.
Genau, also was du sagst, würde ich 100% so unterschreiben. Und jetzt habe ich aber nie selber bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Das heißt, ne, ich kann auch nur das validieren bis zu einem Punkt X. Aber für mich, in meinem Bilde, war es immer ein, eigentlich weiß man auch viele Dinge schon, holt die sich rein, um von außen zu validieren, beziehungsweise seine eigene Entscheidung eigentlich nur, vor allem in Großkonzernen, ich finde, sieht man das relativ oft, ja. Für so Restrukturierung, wo sie, glaube ich, vielleicht schon einen Plan haben, holen sie sich einen Berater rein. Obwohl ich, glaube ich, Berater auch eine ganz wichtige Rolle haben können, vor allem in Transformationen, das wirklich mit zu begleiten. Weil das können Unternehmen intern, glaube ich, gar nicht immer so gut. Was ist der Unterschied zu uns? Für mich ganz klar, also hoffentlich, und ich glaube, das ist für mich validiert in den letzten 3,5 Jahren, jetzt machen wir das ungefähr 3,5 Jahre, bringen wir in unserem, ich nenne es mal Audit, wirklich auch mal eine neue Perspektive, weil in der Regel es ja darum geht, dass man einen Häusertypen, ich bleib mal kurz dabei, ja, baut, den man vielleicht auch noch nie so gebaut hat. Das heißt, diese Erfahrungswerte selber auch noch gar nicht hat, was da wackeln könnte an der Statik. Und vor allem, an welchen Punkten man, und das ist der Punkt, warum wir es auch auf der Webseite mit nachhaltige Wachstumsstrukturen, ich sag mal, ich bleib mal bei meinem Bild, weil ich immer gerne in Bildern spreche, Elektrik verlegst du ja nicht alle Tage, ja, im Haus. Und teilweise denkst du mit für heute, aber vielleicht nicht für morgen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte, wo ich sage, wenn du aber schon 5 Häuser gebaut hast, weißt du, wo du vielleicht mal Sachen umstellen willst und dann dir eine Flexibilität baust mit Versorgung von zum Beispiel einer gewissen Elektrik, ja, oder Wasserleitung oder wie auch immer, die du dann im Nachhinein vielleicht nicht nachziehen willst. Das heißt, ich sag mal diesen, ich nenne ihn mal holistischen Blick auch auf das Mittelfristige, was kommen könnte in der nächsten Entwicklungsstufe, können wir vielleicht ganz gut mitdenken. Und das kam für mich aus der, ich sag mal, eigenen Situation heraus, dass du dir, wenn du ein Team aufbaust für das, was du vorhast, kann auch im Mittelstand sein. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einige Projekte tatsächlich mit Mittelständern oder auch mit größeren Strukturen, dass du in der Regel andere Leute brauchst, um Strukturen aufzubauen, als die, die dann die fertigen Strukturen sozusagen weiterführen. Und das ist eigentlich wie so eine Art Projekt-Gig oder eine bestimmte Phase ist von Kompetenz, die sich dann eigentlich aber wieder, platt gesagt, erübrigt. Und dass es selten Leute gibt, du kannst natürlich ein Team bauen, die sowohl die eine auch die andere Kompetenz haben, dann kombinierst du das, ne? Aber eigentlich brauchst du den einen Typus Aufbauer nur für Zeit X. Und das, ich sag mal, ist so ein bisschen vielleicht auch mein, das klingt jetzt groß, aber Wunsch für die Welt, für die Arbeitswelt, ja, dass jeder da so ein bisschen in seiner Kernkompetenz arbeitet mit dem, was er kann und macht und will. Heißt nicht, dass er nicht mehr lernt oder so. Ja, aber jeder kommt für das, was er am besten kann und geht, wenn andere besser sind als man selber.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich genial, weil das macht nämlich total viel Spaß in seiner Kernkompetenz. Und das kann ja auch eine Phase sein, in unserem Fall, zu arbeiten.
Wie ist denn der konkrete Ablauf? Jetzt hört hier jemand zu und der denkt, hey, ich könnte hier Hilfe brauchen. Wie groß muss ein Unternehmen sein, dass es eben Sinn macht? Also geht es, keine Ahnung, ab 50 Leuten los, ab 100 Leuten los, muss gewisse Umsatzzahlen sein. Und habt ihr dann hauptsächlich wie VC-backed Kunden oder sind es dann auch gebootstrappte Unternehmen, die irgendwie den nächsten Schritt machen wollen?
Ja, also heutzutage, es hat sich etwas verändert, würde ich sagen, erstmal über die letzten 3,5 Jahre. Wie gesagt, gestartet bin ich mit dem, was ich am besten kannte. Das war Startups rund um die Series A, VC-backed. Seed Series A, so, weil das so ein kritischer Punkt ist. 3,5 Jahre später ist es ein buntes Potpourri aus bootstrapped Strukturen, VC-backed oder sagen wir mal kapitalunterstützte Strukturen. Es ist nicht nur VC, es ist auch teilweise Private Equity, teilweise Family Office, teilweise Banken. Und von der Unternehmens, ich nenne es mal Art, ja, eine Art ist ja gar nicht Art, sondern eher Phase, Startup, Scale-up, wirklich etablierter Mittelständler oder Konzern, sind es immer noch 50% Startups und Scale-ups, also Unternehmen, die, sagen wir mal, zwischen 3 bis 7 Jahre alt sind, so über den Daumen gepeilt, und zwischen 10 bis 100 Mitarbeitern haben oder 150, die wirklich dann an diesem kritischen Punkt sind und sagen, okay, wir müssen den Häusertyp einmal hier umbauen, damit der wirklich auch in der Statik für die nächste Phase hält. Genau. Und beim Mittelstand und ich nenne es mal Konzern, Corporate, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist jetzt das eine Industrie oder so, weil es ist total durchmischt. Was sie aber alle verbindet, ist, dass es darum geht, also beispielsweise, was sind Triggerpunkte, wo wir ganz gut reinpassen? Ich hatte jetzt eine Struktur, die sind im Medizintechnologiebereich und haben eine Transition hinter sich von reinem B2B-Vertrieb auf auch den Direct-to-Consumer-Bereich mit reinzunehmen in Europa. Da haben wir jetzt für Europa sozusagen begonnen mit einem Team von ihm intern, weil das ist ganz wichtig, damit wir da auch irgendwie angebunden sind, ja, und nicht als, ich sag mal, die Hippies von außen irgendwann machen, der dann nicht von dem Mamaschiff sozusagen wirklich verdaut werden kann. Haben als Speedboat sozusagen der großen AIDA da jetzt über ein Jahr Direct-to-Consumer-Strukturen gebaut, mit dem Team zusammen von, ich glaube, knapp 6 Leuten intern, und dann waren wir zu dritt sozusagen. Und im Mittelstand ist es, würde ich mal sagen, so ein bisschen klassisch, es gibt eigentlich immer einen Punkt, wo die Organisation versteht, dass das, was sie die letzten 50 Jahre gemacht haben, beispielsweise im Produktsortiment oder im Zielmarkt wie Direct-to-Consumer versus B2B und oder im Offline versus Online, ja, also solche Kontraste gibt es immer, nicht mehr so weiterlaufen kann. Und wo es dann darum geht, neue Strukturen zu etablieren und zu gucken, was kann man von den alten Strukturen recyceln oder vielleicht auch als Kompetenzen sozusagen nutzen. Und dann setzen wir uns wie so eine API an die Seite ran, saugen erstmal sozusagen die Kompetenzen und das Setup auf und sind dann wirklich das Speedboat bei so größeren Strukturen. Beim Startup wiederum sind wir noch viel näher, noch ein Stück weit näher dran als Teil wirklich des Leadership-Levels zum Beispiel. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Okay. Und jetzt hast du das ein bisschen beschrieben mit, ihr saugt die Strukturen auf. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Firma hätte, dann mache ich ein Onboarding-Gespräch mit dir und vielleicht noch mit meinem Führungsteam, und dann entscheidet man sich für eine Zusammenarbeit. Wie lange muss die dann mindestens gehen, dass es funktioniert, und wie läuft es dann in der Praxis ab? Geht ihr dann vor Ort wirklich für 2-3 Wochen und schaut euch alles an? Logistikprozesse, Vertriebsprozesse, HR, was weiß ich, IT, Marketing und so weiter, ja, um zu verstehen, wie die Firma funktioniert. Das ist ja auch schon ein ordentlicher Aufwand und Invest für die Firma selber.
Genau, also wir immer eine Phase, also wie ich generell, also And Robin ist so ein bisschen mein Versuch auch, mir die Arbeitswelt so zu machen, wie ich sie mir wünsche, wie sie ist. Und ein Teil davon ist unter anderem ein bisschen Pippi Langstrumpf-Style. Und zwar ein Teil davon ist, dass wir eigentlich nie ein Commitment bauen für mehrere Monate, ohne nicht in kleinen Paketen schon mal die Zusammenarbeit getestet zu haben. Ich finde es für beide Seiten extrem wichtig, dass man, weil man kann viel sagen. Am Ende muss man aber gucken, ob sozusagen die beiden Parteien wirklich zueinander passen. Und das heißt, unsere Zusammenarbeit ist sehr modular aufgebaut in dem Sinne. Jetzt gehe ich mal eine andere Analogie, ja, ins Dating sozusagen. Es gibt immer ein erstes Date, ein zweites Date, ein drittes Date, wo vielleicht auch noch überhaupt gar keine Rechnung, gar nichts irgendwie rüberfließt, wo man wirklich aber vielleicht schon endlich an was arbeitet, um Gefühl füreinander zu kriegen, wie es denn so läuft. Und an einem Punkt, wo man sagt, man kann ein kleinstmögliches Paket schnüren, geht wirklich dann darum, was könnte ein kleinstmögliches, ein MVP der Zusammenarbeit sein, schnüren wir den. Der geht dann vielleicht über eine Woche oder zwei. Und danach würde ich dann mir mit dem, wie auch immer, mit dem Management oder mit dem C-Level oder mit dem Gründer, je nachdem, einmal ehrlich in die Augen gucken und sagen, wie war das von beiden Seiten aus? Macht das nicht nur Spaß, sondern bringt auch wirklich gute Resultate? Und wollen wir von hier aus weitermachen? Und dann zu deiner Frage, wie lange? Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie groß das der Auftrag, die Wachstumsstruktur ist, die wir zusammen bauen wollen. Aber ich würde mal sagen, alles zwischen 3 und 18 Monate. Und der Sweet Spot, würde ich sagen, sind für Startups, Scale-Ups irgendwas so rund um die 6. Und für Mittelstand und Konzern, weil es da einfach meistens noch um größere, da bewegt sich der Tanker ja auch einfach ein bisschen anders. Kennst du ja besser als ich.
Ja, ja.
Da sind es eher 12 Monate, wo ich sag, da macht's Freude, dass man auch wirklich Resultate sieht.
Okay. Weil es länger dauert, bis du die Informationen hast und bis du dann auch wirklich was umgesetzt bekommst oder freigegeben bekommst, ne? Oder
Nicht nur die Feedback-Loop aus den Konzernen heraus, sondern auch die Wachstumsstruktur. Es ist jetzt alles so nicht so tangibel, aber ich sag mal, du drehst einen, nehmen wir nochmal zurück dieses Beispiel, was ich eben gesagt habe, MedTech, wenn du versuchst, einen neuen Wachstumskanal komplett zu bauen, ja, also von B2B auf oder einen Vertriebskanal, wie auch immer du es nennen möchtest, das sind riesige Strukturen, die man baut, ja, und das heißt, ich will jetzt gar nicht wieder in Häusertypen gehen, aber ich sag mal, da ist das Fundament, was wir bauen, da ist der Anspruch daran einfach nochmal ein anderer, als wenn ich in einem Startup Scale-Up bin und sage, so, wir wollen hier die Wachstumszahlen von 10 auf oder wir stagnieren im Wachstum, wir müssen hier mal unsere Vertriebs- und Marketingstrukturen umbauen und mal gucken, was in unserer Organisation ist. Da ist der Turnaround einfach viel schneller, weil die Struktur auch kleiner ist.
Kannst schneller entscheiden, schneller umsetzen, schneller exekutieren.
Schneller.
Und ihr wisst schneller, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht, okay.
Genau.
Ja, aber dann kannst du ja jetzt gar nicht so viel, du hast ja jetzt angesprochen, ihr macht 2, 3 Projekte parallel. Boutique ist ein schöner Ausdruck, ich habe jetzt so an Manufaktur auch gedacht. Ist ja schon auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Projekt. Und dann hast du deinen Baukasten, auf den du zurückgreifen kannst. Ist das was du jetzt trotzdem dann von der Erfahrung her dann über alle ja anwenden kannst, was du jetzt in der Vergangenheit gelernt hast, also von Medizin, ja Mittelstand bis hin zu Startup, Grown-Up, was eine Series A Race, das sind ja eigentlich schon komplett unterschiedliche Sachen, aber kannst du denen mit den gleichen Methoden und Modulen helfen?
Mit Sicherheit nicht 1:1 und das ist vielleicht so ein bisschen wieder berufen zurück auf oder erlernt, mindestens in der Varianz, durch diese Rocket-Internet-Zeit, dass es nie einen Werkzeugkoffer gibt, der für alle funktioniert. Aber dass es, hart gesagt, nochmal zurück auf Statik, ja, dass es immer sehr ähnliche tragende Elemente gibt, egal welchen Häusertyp du machst und egal in welcher Industrie, also wo es steht, das Haus, ja. Und ich glaube, was wir einfach ganz gut vielleicht können, ist den geschärften Blick dafür zu haben, was es braucht. Heißt nicht, dass, wie gesagt, deswegen meine ich, in der Umsetzung, ja, gucken wir, wen haben sie intern, müssen wir vielleicht auch noch jemanden dazu holen. Mhm. Heißt nicht, dass wir in der Umsetzung immer 100% die Besten sind für alle Legosteine, die dann umgesetzt werden müssen. Aber den geschärften Blick und vor allem auch den geschärften Blick, und das ist, finde ich, mit das Schwierigste, für die Priorität und die Chronologie der Legosteine. ich glaube, da haben wir einfach durch die unternehmerische Erfahrung, wenn man dann schon 2, 3, 4 Häuser gebaut hat. Und ich hätte übrigens nicht gedacht, das ist auch eine kritische und sehr gute Nachfrage von dir. Ich war mir bis vor zwei Jahren, knapp über 2 Jahren, nicht bewusst, dass dieses, ich sag mal, Wachstumsstruktur, Wissen, Kompetenz, Erfahrungswerte, was man im Startup Scale-Up gebaut hat, überhaupt anwendbar ist auf etabliertere Strukturen. Da war ich sehr kritisch. Aber ich kann jetzt nach 2 Jahren sagen, und ich sagen wir mal 6 Projekte, die wir jetzt gemacht haben, 5, 6 Projekte im Mittelstand und auch in größeren Strukturen, dass es wirklich gut funktioniert. Und dass es auch Spaß macht. Für beide Seiten. Dass man nicht nur unterschiedliche Sprachen spricht, ja, und da irgendwie so ein Speedboard laufen lässt, was so ein bisschen Shishi macht, sondern dass sich gegenseitig befruchten kann. Genau.
Häufig sind ja Gründerinnen auch so im Gründermodus gut, aber vielleicht nicht im Skalieren und im Managen von größeren Firmen. Geht es dann auch so weit, dass du jetzt als sozusagen Sidekick-Externe da sagen kannst, du, ich glaube, das Grundproblem bist du, wenn du mit einem Gründer sprichst? Und man hört die Story ja als mal, dass die dann die Gründer ein Stück zurücktreten und sich einen CEO, COO oder so irgendeinen anderen C-Level reinholen, um eben die ganzen Management-Skalierungsthemen jemand anders zu geben, weil sie eben nicht die richtige Person sind dann für das nächste Level. Passiert sowas dann auch?
Ja, beziehungsweise, da kann ich natürlich, ich musste ja schmunzeln, weil ich mag immer, wenn man Sachen, die man sagt, auch irgendwie begründen kann durch was, was man vielleicht schon selber wirklich auch erlebt hat oder auch vollzogen hat in dem Fall, ja, und eine Sache, die ich, glaube ich, immer ganz gut konnte, auch wenn sie teilweise sehr schmerzhaft war, vor allem auch bei Self-Happy, weil es für mich ein sehr emotionales Thema war, die Gründung, war, ich konnte immer ganz gut erkennen, wann ich nicht mehr die beste Mama für das Kind war, sozusagen, ja. Und wann ich loslassen muss. Mal gucken, ob mir das bei eigenen Kindern genauso gut, ob ich das genauso gut hinbekomme. Aber bei den Firmen habe ich das immer, es gab für mich immer so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, meine Kompetenzen lassen nach, meine Freude lässt nach. Es hängt so ein bisschen ja auch zusammen, ne? Und das heißt, mindestens kann ich da schon mal aus eigener Erfahrung mit den Gründern, der Gründerinnen sprechen und sagen, hey, also, und jetzt ist die Frage, wie direkt oder indirekt spricht man das an? Und ich glaube, das ist so ein bisschen spannend, dass bei uns in dieser Audit-Phase, danach kann ich dir relativ klar sagen, ob der Gründer, die Gründerin, das C-Level-Team, beziehungsweise die Management-Ebene, je nach Größe, ne, gut, passend, vollständig besetzt sind. Ja, und, okay. Und ich hatte am Wochenende lustigerweise noch mit meinem Onkel, als ich in der Heimat war, Unterhaltung darüber, weil er mich gefragt hat, zu dem, wie es läuft und so. Und da kamen wir auf dieses Thema und da hat er mich genau die Frage auch gefragt. Und darauf habe ich gesagt, so, weißt du, sagst du das dann so offen? Und dann habe ich gesagt, ist so, nee, nur wenn du es hören möchtest. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Thema von, da gucke ich natürlich, ist da überhaupt eine Resonanz bei der anderen Person und eine Offenheit für? Also ich glaube, wir sind schon sehr konfrontativ. Da sage ich immer, deswegen, wir sind keine klassische Agentur zum Beispiel, wo du sagst, ich hätte gerne eine neue Webseite. Ja, und dann gehen wir hin und bauen eine neue Webseite, sondern wir nehmen den Auftrag an und gucken aber eben in dieser ersten Phase der Zusammenarbeit, ob die Company auch offen dafür ist, wirklich an den relevanten Punkten hinzugucken. Also wir drücken auf die Punkte, wo es weh tut. Und das kann ja eben auch sein, dass die Kompetenzen im Gründerteam nicht mehr ganz passen. So, und jetzt ist aber die Frage, wir hatten jetzt tatsächlich erst einmal den Fall in den ganzen 3, 3,5 Jahren, wo ein Gründer während unserer Zeit gegangen ist.
Von sich aus.
Von sich aus.
Waren die Fragen zu unbequem?
Von sich aus, aber ich würde mal sagen, wir haben auf jeden Fall dazu beigetragen. Und was aber schon öfters passiert ist, ist, dass wir angebaut haben, Kompetenzen angebaut. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Transition.
Ja.
Genau.
Kommt es auch vor, dass wenn es bei den VC-backed Unternehmen, dass euch ein Investor beauftragt, weil die eben sehen, dass irgendwas nicht läuft und dann sagen, hey, da holen wir die Farina und ihr Team, da haben wir schon gute Erfahrungen mitgemacht, da lassen wir mal so einen Audit drüber laufen, wie so eine Art Wirtschaftsprüfung, aber es ist ja auch so eine Art Organisations- und Skalierungsprüfung dann.
Ja, haben wir jetzt gerade eine abgeschlossen vor einer Woche. ich nenne es mal eine Art, ich glaube, es hieß sogar so eine Art Due Diligence für einen Investor. Mit dem Gedanken vom Investor, sollen, wollen, könnten wir da nochmal investieren. Also die waren schon investiert und haben halt im Endeffekt über diese Due Diligence hinweg dann entschieden, ob sie da nochmal ein Folgeinvestment reinsetzen. Da, also ja, es sind VCs unsere Auftraggeber, ja, oder Geldgeber generell. Ich nenne es mal Geldgeber, ja, weil es nicht nur VCs sind. Es ist aber nicht groß. Warum? Ich habe aber von Anfang an eigentlich gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass Geldgeber viel mehr unsere Auftraggeber sind. Aber ich glaube, das spielt eine Rolle und das kann man vielleicht aus der eigenen Situation, kann ich das auf jeden Fall sagen, dass man als Company ja gar nicht unbedingt alle Stellen preisgibt, wo Dinge laufen oder nicht laufen. Und ich will gar nicht sagen, dass es tendenziell undankbar ist, wenn wir übers VC kommen, weil ich glaube, am Ende sprechen wir vor allem die Sprache von den Gründern und Gründerinnen und gehen auch jetzt zum Beispiel auch in der Due Diligence. Das ist dann kein, okay, und hier ist die Ampel rot, grün, rot, orange, ja, und investiert ja oder nein und dann frisst oder stirbt, sondern im Endeffekt, was wir gemacht haben, ist, wir haben wie eine Art Roadmap entwickelt für das Startup, also als Resultat der Due Diligence, an welchen Stellen sie mit welcher Priorität anbauen oder umbauen sollten, damit es noch besser läuft. Also
und in einem Jahr kommt er dann wieder und checkt ab, ob alles eingehalten wurde sozusagen, wenn es gut läuft. Ja, okay.
Genau, also ich würde sagen, da sitzt auf jeden Fall noch Opportunität, auch mehr mit VCs zu machen. Da wir aber nur so wenige Projekte machen, was ich dir eben gerade gesagt habe, ist für mich gerade gar nicht der Fokus jetzt zu sagen, oh ja, lass uns mal mit 3, 4, 5 mehr VCs arbeiten, weil in der Regel ist es, ich will gar nicht sagen eine Hürde, weil es war, also aber es ist doch vielleicht doch eine kleine Hürde, dass dann die Firma selber, das Startup, das Scale-Up selber uns als den Buddy sieht, mit dem wir ja eigentlich als Batman und Robin Strukturen bauen wollen und nicht unbedingt die Berater des Geldgebers. Also da liegt einfach nicht so sehr unser Herzstück momentan. Hm.
Verstehe. Ich habe ja schon viele Bootstrap-Startups investiert. Und jetzt verfolge ich über Podcasts und auch natürlich ganz viel VC-backed Unternehmen. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die gebootstrappten Unternehmerinnen häufig bessere Produkte bauen, weil sie es einfach müssen, ne? Weil sie müssen näher am Kunde dran sein, sie müssen auf das Feedback hören, sie müssen es schneller umsetzen, sie sind da getrieben, weil sonst ist das Geld alle. Ne? Ja. Die haben nicht den Luxus, 5 Sachen auszuprobieren, wovon eins funktionieren muss. So. Ja. Ist es was du auch so siehst und beobachten kannst? Oder hast du noch nicht genug von den Companies jetzt in der Betreuung, Beratung gehabt, dass du dann einen Vergleich sehen kannst?
Also ich kann verstehen, wo du herkommst. Ich würde es nicht so unterschreiben. Warum? Weil ich glaube, dass gewisse Branchen und Produkte einfach einen Anfangsinvest brauchen. Und das meine ich jetzt nicht mit VC unbedingt oder so, sondern dass sie eher, es gibt kapitalintensive Modelle. Und ich würde dir ein Beispiel geben, die gesamte Gesundheitsbranche mit ihrer, und das sind für mich Branchen, die auch eine gewisse Regulatorik haben, also auch die Finanzbranche. Da wirklich Produkte zu bauen, Dienstleistungen zu bauen, die von Anfang an einer gewissen Qualität entsprechen müssen, um überhaupt auf dem Markt agieren zu können. Sind das Modelle, die man bootstrappen kann? Ich würde sagen, in der Regel nicht. Die brauchen einen Anfangsinvest. Jetzt kannst du natürlich sagen, das muss nicht über VC, das sage ich ja nicht. Aber kann man die zu 100% bootstrappen? Würde ich sagen, schwierig. Ja, wie gesagt, not one size fits all. Damit sage ich nicht alles im Gesundheitsbereich, gar nicht. Aber ein klassisches Gesundheitsprodukt, was mit einer Medizinproduktzertifizierung hat, da kenne ich mir wirklich ganz gut aus, was auf dem Markt irgendwie agiert, ja, wo du dann vielleicht auch Krankenkassen überzeugen musst, als Payer. Da kann ich nicht mit einem typischen MVP kommen. Das funktioniert. Reißen die mir auseinander und das auch aus Gründen. Was ich aber sagen würde, und das ist so ein bisschen anschließend an deinen Punkt, dass man kann mit Kapital natürlich auch einige Fehler verstecken. Beziehungsweise, und das finde ich eigentlich viel spannender, glaube ich, werden viele Modelle, Produkte, Gründer in VC-Modelle reingedrückt und es passt eigentlich gar nicht auf das, was sie machen. Und ich würde komplett unterschreiben, was du sagst, das tendenziell. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich komme jetzt gerade aus dem Ostwestfalen-Lippe. Ne? Da ist ja auch eine Gründerszene im Gegensatz zu Berlin. Auch mit der Founders Foundation, die da unten ist. Und von aus der Ecke kommen ja einige Gebootstrap-Modelle, die dann irgendwann zum Beispiel einen Industrieinvest aufnehmen, also einen Strategen. Und da würde ich schon unterschreiben und würde sagen, die haben auch eine Industrienähe. Die sind oft, es sind oft B2B-Modelle. Bootstrap und B2B geht ja oft einher, ne? Weil Direct-to-Consumer-Modelle einfach
kapitalintensiv
schwieriger zu bootstrappen sind, genau. Mhm. Weil du eine kritische Masse brauchst. Gibt's ja wirklich nicht so viele Beispiele. Und naja, long story short, sind die produktseitig besser? Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein OWL. Ja, aber nicht, weil sie gebootstrappt sind, sondern weil sie näher an der Industrie dran sind. Und das bedingt sich manchmal gegenseitig, glaube ich.
Hm. Ja, interessanter Punkt. Wie vermarktest du das, was ihr macht? Also wir haben uns über eine Empfehlung kennengelernt und haben uns einmal ausgetauscht. Aber jetzt bin ich nicht so der das für mich selber braucht. Also aktuell, ja. Wo finde ich das? Also wie sucht man nach sowas und wie findet man euch? Oder musst du das gar nicht vermarkten, weil es über Weiterempfehlungen kommt? Ja. Machst du PR-Arbeit, jetzt wie der Podcast oder andere professionellere Dinge, wie jetzt vielleicht bei mir? Bist du ja ein Business Insider gelandet, das ist ja auch schon was Cooles. Ja. Und reicht es aus, wenn du da deinen Job gut machst mit den Weiterempfehlungen? Oder musst du aktiv auch auf potenzielle Kunden zugehen, Messen, Konferenzen sprechen? Wie läuft sowas ab in dem Umfeld?
Genau, also hat der Schuster die schlechtesten Schuhe, muss ich ehrlicherweise eingestehen, ja. In dem Sinne, dass ich weil wir eben nur so boutiquig agieren und nur 2-3 Projekte haben oder vielleicht mal 4, ja. Ich glaube, eine Zeit lang, jetzt Anfang des Jahres hatten wir 5. Das war schon richtig so Hardcore, ja, Auslastung für uns. Und jetzt sage ich nicht, dass wir nicht wachsen wollen oder sollen, aber auch nicht mit einem Druck von X, ja. Also so ein bisschen selbst auch gute, solide Wachstumsstrukturen bauen, deswegen eher langsam. Oder langsamer, solider, sagen wir mal. Was mache ich ich glaube, ich habe einiges an Vertrieb und Strukturen dafür relativ organisch gebaut. Ich hatte halt von Anfang an schon, ich sag mal, Personal Brand, einfach durch die verschiedenen Stationen, die ich durchgemacht habe als Seriengründerin. Ich mag das Wort nicht, aber ich nenne es jetzt mal so, ja. Das heißt, ich hatte da schon einen gewissen Namen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auf Konferenzen, Speakings. Also ich nutze vor allem Offline-Konferenzen und Speakings beziehungsweise Veranstaltungen. Einfach, weil es mir liegt, weil ich Menschen mag und auch gerne über gewisse Sachen erzähle, von denen ich einen Plan habe, von Sachen, die ich keinen Plan habe, weniger gerne. Und bin in dieser ganzen Gründerszene so ein bisschen unterwegs, ja. Mhm. Mittelstands- und konzernseitig ehrlicherweise noch total stiefmütterlich. Das kommt alles nur über Word of Mouth oder Referral momentan. Genau. Und da sind wir jetzt aber auch erfinden wir uns gerade auch noch mal ein bisschen neu, weil wir angefangen haben, für uns und auch für die Mittelständler beziehungsweise größeren Konzerne auch im Bereich KI, ohne jetzt Buzzword-Bingo zu machen, ein neues Kapitel oder eine neue Effizienz aufzumachen. Da sind wir jetzt gerade sozusagen dran, unsere Kompetenzen auch nochmal auszubauen. Das wird also auch nochmal interessant, dass wir da vielleicht ein bisschen präsenter werden. Und online nutze ich eigentlich, und so haben wir uns ja dann auch kennengelernt, ne, so ein bisschen nutze ich vor allem LinkedIn. Mhm. Ein bisschen, ja, aber vor allem LinkedIn eigentlich.
Aber du hast jetzt keine durchprofessionalisierte PR-Agentur, die sich dann um solche Themen kümmert und dir Auftritte und Menschen und sowas verschafft oder so?
Derzeit nicht. Wie gesagt, weil nein, habe ich nicht. Finde ich tendenziell, bin ich aber total offen für, habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber braucht es bei uns ja eben nicht, weil wir, wie gesagt, wie viele neue Projekte brauchen wir oder wollen wir überhaupt annehmen? Und da sind wir eigentlich immer ganz gut ausgelastet, dass wir da jetzt nicht so einen großen Push-Out machen an diesem Punkt.
Hm. Ja, verstehe. Wie viel Vorlauf hast du denn da? Also seid ihr jetzt dieses Jahr voll ausgelastet und können sowieso erst nächstes Jahr wieder was anfangen? Wie haben die Kunden die Geduld überhaupt so lange zu warten?
Ja, das ist teilweise übrigens ein ganz kritischer Punkt, dass ich sag mal in der Mittelstand- und Konzernwelt kein Problem zu sagen, oh, wir können jetzt erst in 4 Monaten starten. Hm. Meistens kommen die Startups und Scale-Ups und Bootstrap-Companies zu uns an einem Punkt, wo schon kritisch
zu spät ist, nächste Woche. Können wir gestern starten.
Genau. Wo ist denn nur noch 3 Monate Runway? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Hilfe. Ich so, ja, okay. Das heißt, es ist immer so, ne, so ein Balancieren. Also wir können jetzt im Sommer auf jeden Fall noch ein Projekt oder 2 aufnehmen. Wir haben jetzt sehr bewusst mal gesagt, wir hätten wirklich ein sehr intensives Q1 und Q2, vor allem Q2. Und das ist ja auch die Beauty vom Projektgeschäft, dass man mal sehr bewusst doch ein Stück weit runterfahren kann. Ne? Im Q3 ist es jetzt alles so, dass wir noch ein bisschen Kapazitäten hätten. Aber bei uns dann übrigens Schuster und Schuhe dann auch sagen, okay, jetzt kümmern wir uns mal um unsere Baustellen intern, ja, und ja, bauen dann an unserem Haus sozusagen einfach auch nochmal um. Und gerade ist für uns die Phase wirklich auch im Bereich AI nochmal Kompetenz nachzubauen. Da sind wir jetzt dran. Das ist jetzt so ein bisschen die Mission von Q3. Und größere Projekte wäre dann wahrscheinlich irgendwas rund um Ende Q3 realistisch.
Wenn ihr jetzt so, du hast Technologie angesprochen, das ist auch immer was ich gern frage. Jetzt ist es bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders gelagert. Aber habt ihr bei euren Modulen auch einen Standard-Technologie-Stack? Das heißt, du kommst so Mittelständler und dann hat er vielleicht noch ein ERP aus den 90ern oder du hast Direct-to-Consumer angesprochen. Ja. Geht's dann nur mit Shopify oder habt ihr da auch wieder Technologiepartner, die dann verschiedene Technologien machen? Wenn es dann heißt, hey, ihr wollt was online verkaufen, dann müsst ihr das machen oder damit machen. CRM braucht ihr hier das und ich möchte jetzt keine Namen nennen. Also habt ihr da so ein Standard-Stack oder seid ihr da auch flexibel? Wie ist das so?
Ja, ein Lego-Stack, weil ich finde, nehmen wir beispielsweise CRMs, ja, als Beispiel. Also nehmen wir mal einen Salesforce, Pipedrive, HubSpot, wie auch immer sie alle heißen, finde ich, sind eben nicht ein One-Size-Fits-All. Weil ich finde nämlich nicht, dass ein Salesforce schon mal gar nicht, das ist ja fast ein SAP, ja, aber auch ein Pipedrive oder ein HubSpot auf alle passt, ja, sondern es ist immer so ein bisschen case-abhängig. Das heißt, da würde ich eher sagen, wir haben wie so ein Bauchladen aus Tools, mit denen wir auch schon gearbeitet haben, beziehungsweise wie Erfahrungswerte haben. Und da kommt natürlich jetzt so ein bisschen die Beauty rein, dass ich ja vorhin gesagt habe, Pool aus Experten, die vielleicht auch eben nicht nur ein Tool gesehen haben, sondern vielleicht auch schon mal mit 3 oder 4 gearbeitet haben und das dann auch ganz gut einschätzen können und auch einführen können. Das heißt, nein, wir haben keine festen Partner. Wir kommen mit einem Bauchladen und der ist aber wiederum individuell auf die Situation und den Kundentyp und die Herausforderungen. Aber was wir beispielsweise machen, gibt dir ein Beispiel, was eigentlich in der Regel rauskommt, vor allem bei Startup-Scale-Ups, ist, dass wir ein Tool-Audit auch machen, also gucken, welche Software ist da in place, ja, und was bräuchten sie eigentlich jetzt beziehungsweise morgen? Und in der Regel ist es schon so, dass wir da nochmal ein bisschen gemeinsam mit denen puzzeln und dann aber vor allem wie so eine Art Entwicklungsroadmap mit ihnen aufsetzen und gucken, ob das Tool, was sie heute nutzen, kann ja komplett ausreichend sein, für morgen auch noch ausreicht.
Verstehe. Und du hast jetzt AI und KI angesprochen. Nutzt ihr das dann selber auch schon viel? Also, keine Ahnung, habt ihr denn AndRobin-GPT gebaut, wo all euer Wissen und eure Projekte drin sind, sodass ihr selber euch wieder an den Modulen bedienen könnt? Oder die verschiedenen Leute, die dann an den Projekten arbeiten? Oder wie läuft sowas ab?
Genau, also da ganz offen auch, würde ich sagen, sind wir auch noch am Anfang in dem Sinne. Ich glaube, wir nutzen mehr als der Durchschnitt. Und ich glaube übrigens auch, dass der klassische Beraterjob sich komplett verändern wird über die nächsten Jahre. Hinzu, ja, also eigentlich einem ja, KI-Tool, Puzzle, Empowerment, wie auch immer. Also ich glaube, KI kann einfach sehr, sehr viel machen, in wirklich auch Strukturen effektiv mit aufzubauen. Ich immer nicht komplett vollautomatisiert, aber mit dem richtigen Prompting und mit der richtigen Person, die diese Module dann wiederum zusammensetzt. Ja, inwiefern nutzen wir das? Genau, also haben wir uns den Superberater schon gebaut? Nee, das ist aber tatsächlich jetzt auch was, wo ich sage, das wäre ja das Backend, also inwiefern bauen wir uns ein Tool, mit dem wir sozusagen möglichst effizient arbeiten können. Das ist jetzt so ein bisschen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann eigentlich wirklich gerade, was ich gerade mache, ist, ich packe verschiedene Module und Problemstellungen von Projekten, die wir gerade haben, in einzelne KI-Use Cases und gucke, wie gut sie funktionieren. So, und das ist aber auch nicht was, das mache ich in einem Tag. Das heißt, deswegen habe ich eben gesagt, das ist für mich jetzt etwas über die nächsten 2-3 Monate, wo wir mal gucken, für welchen Case. Und ich habe, wie gesagt, da jetzt auch einen Partner an der Hand, die eher die Technologie-Geeks sind, ja, ja. Mit denen wir das halt gemeinsam machen, weil du brauchst ja auch ein paar Entwickler dafür.
Also ja, klar.
Ne, wirklich Techies.
Ja, und kostet ja auch Geld wahrscheinlich. Also nicht nur Zeit, sondern damit es wieder skaliert, musst du es ja auch gucken, dass du es nicht alles selber machst. Okay.
Genau.
Ja, interessant. In dem Interview im Business Insider hast du auch geschrieben, oder da steht geschrieben, oder wirst du zitiert, so rum richtig gesagt, ich will nicht die nächste Boston Consulting Group für Company Building aufbauen, sondern einen Boutique-ähnlichen Kreis an Unternehmern.
Ja.
Die Investoren sind ja für dich selber diesmal kein Thema. Für deinen, ist auch im Business Case, passt das wahrscheinlich auch gar nicht. Könnte jetzt eine große Beratungsfirma sagen, naja, die macht das ganz cool, die integrieren wir bei uns als Schnellbootberatung. So.
Ja, schließe ich nicht aus, dass das irgendwann mal passieren könnte, aber darauf habe ich es nicht gebaut. Also es ist für mich gebaut als wirklich, deswegen, ich hatte ja eben gesagt, Welt, wie sie mir gefällt, aber so ein bisschen, eigentlich ist Androbin auch entstanden aus der eigenen Situation heraus. Ich würde mir Leute wünschen, die, ich sag mal, phasenbasiert mit reinkommen, hands-on wirklich Kram mitbauen und dann ist es aber gut, dann gehen die raus und dann kommen die Leute, die übernehmen. Und das Zweite ist aber, der zweite Aspekt daran ist, dass ich das auch ein bisschen gebaut habe als, ich bin ja nicht die Einzige in der Situation, die vielleicht schon 2-3 Firmen mit aufgebaut hat, da sehr viel Freude dran hat und gleichzeitig vielleicht aber diesen, ich sag mal, Aufbau-Pace nicht mehr gehen möchte über Jahre, sondern halt eben für eine Zeit X und dann kann man auch mal durchatmen. Ja, und einfach auch nochmal eine andere Lebensphase vielleicht, ganz persönlich gesprochen. Und das ist die persönliche Seite von Androbin und deswegen habe ich auch immer gesagt, braucht da jetzt keine Investoren drin, die mir uns vorgeben, wie wir uns entwickeln, sondern wir bauen einen Ort für Serienunternehmer, die weiterhin Freude dran haben, hands-on wirklich Strukturen mitzubauen, damit einen Mehrwert und einen Impact bei den Unternehmen haben, aber gleichzeitig für sich selber auch eine Wirkung sehen, also auch so ein bisschen der Pool davon. Und was daraus mal irgendwann wird, I don't know.
Jetzt bootstrappst du ja selber und wir sind hier bei Heavy Bootstrapping. Was, wenn du jetzt so mal in dich gehst, was gefällt dir denn jetzt an dem Bootstrapping-Modus, den du jetzt heute bei Androbin hast, besser im Vergleich zu den vorherigen Modellen und was gefällt dir eher nicht so, falls da was gibt?
Ich glaube, das, was vielleicht total auf der Hand liegt, und zwar, was mir total gut gefällt, ist der Grad an Selbstbestimmung, weil de facto ist es so, sobald du einen Investor mit drin hast, verlierst du mindestens einen gewissen Grad an Selbstbestimmung. Punkt. Das ist de facto so, habe ich nie anders erlebt. Heißt nicht, dass das immer negativ ist. Ja, heißt ja auch, du hast vielleicht eine andere Person, die mal mitdenkt an gewissen Punkten. Das kann ja auch gut sein.
Ja. Und sich hinterfragt, ja.
Hinterfragt, genau. Oder nochmal einen Impuls reingibt oder so, ne? Also gar nicht negativ nur gemeint. Aber der Grad an Selbstbestimmung, auch eben was Wachstumszyklen angeht, auch von Androbin, ja, dass ich einfach sagen konnte, nee, wir wachsen halt langsamer und dafür ist aber unser höchster Wert, dass wir Projekte nehmen, auf die wir Bock haben, wo wir wirklich sehen, dass wir Impact haben, anstatt zu sagen, ich muss jetzt x Projekte nehmen, um zu wachsen.
Da bin ich. Das heißt, du sagst auch nein, wenn du so jemanden bekommst, wo du denkst, passt nicht, okay?
Von 30% der Fälle würde ich sagen sogar.
Okay.
Also einfach zu sagen, aber jetzt gar nicht nur menschlich, sondern eher auch innerlich, passt nicht ganz. Weil das, was ihr braucht, ist nicht das, was wir leisten können, wollen, wie auch immer. Und das kannst du natürlich, wenn du 2, 4, 5 Projekte gleichzeitig machst. Aber wenn du 20 gleichzeitig machst und 30 Leute auf der Payroll hast, ist natürlich ein ganz anderes Mal.
Ja.
Genau. Und was ist der nach Vor- und Nachteil oder was ist der Unterschied?
Ja.
Ne? Was mir auf jeden Fall manchmal schwerfällt, ist, ich bin eine ganz andere Geschwindigkeit, was Entwicklung von Unternehmen angeht, gewöhnt. Und mein Hirn geht manchmal in Default auf, oh, jetzt müssen wir noch das und das. Also ich habe dann so 20 Sachen parallel Und ich muss mich dann selber beraten, sozusagen, zu sagen, nee, aber jetzt in dem jetzigen Setup ist es eben nicht, also sagen wir so, meine DNA kommt eher aus faster growth, als was ich jetzt mit End Robin mache. Und da habe ich manchmal einen internen Konflikt in meinen Engel links, Teufel rechts, so, ne?
Ja. Genau. Okay. Interessant. Hast du, wir haben schon ein bisschen jetzt über Investoren gesprochen, hast du, gab es irgendwelche Momente, wo du gezweifelt hast an dem, was du machst? Das ist immer was, was ich interessant finde, weil häufig gibt es andere Podcasts, wo es immer um hyperskalierende Millionen-Fundings geht und die erwecken dann den Eindruck, dass immer alles läuft. Da wird dir dann auch nicht erzählt, wenn mal es nicht läuft. Und ich glaube, wenn jemand jetzt zu Hause selber gründet und mal wieder einen Tal durchlebt, weil es irgendwie großer Kunde abgesprungen, irgendein Feature hat nicht funktioniert, gibt gerade eine Sommerflaute oder irgendwas. Hast du selber so ein Tal auch mal durchlebt? Und falls ja, wie bist du rausgekommen? Was wären deine Tipps?
Also die Täler gab es, finde ich, übrigens überall. Ja, nur bei Groupon wurden sie mit Geld überschüttet. Bei Airtasker, ich kenne so viele Täler. Also so viele. Und bei Selfopy gab es mit Sicherheit auch viele bei End Robin. Bei End Robin gefühlt weniger tiefe Täler. Und jetzt kommt aber ein interessanter Punkt. Wenn du im Unternehmensaufbau, ich will gar nicht sagen, du wirst resilient, aber wenn du schon mal Täler erlebt hast, egal ob persönlich oder beruflich übrigens, meiner Meinung nach, dann weißt du auch, dass dir meistens es immer irgendwie weitergeht. Und jetzt, das heißt nicht, dass ich hier der Buddha bin, der, egal ob das Tal kommt, dann warte ich darauf, dass es vorbeigeht, nein. Und bin dann total tiefenentspannt. Nein, bestimmt nicht immer. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen entspannter damit geworden. Und was waren die Täler bei End Robin? Bei End Robin ging es vor allem am Anfang um einmal Auftragslage, also klassisches Beratungsgeschäft, dass du überhaupt in ein Momentum kommst von einer gewissen Auslastung, ne? Und teilweise einfach auch Durststrecken am Anfang. Wenige, aber es gab sie. Und bei End Robin war einer der kritischen Punkte, dass ich vielen Gründer, Gründerinnen mir helfen wollten, also auch unterstützen wollten. Aber dass wir irgendwann realisieren mussten, beispielsweise, dass Gründerinnen, die ganz am Anfang stehen oder relativ am Anfang stehen, die, ja, ob jetzt gebootstrapped oder nicht gebootstrapped, und die zum Beispiel noch keine Umsätze machen etc., dass wir einfach, da können wir zwar helfen, aber ich sag mal, da sind wir nicht die Besten, beziehungsweise das ist für uns auch kein Geschäftsmodell. Das ist dann pro bono oder für einen kleinen Schein oder mal eine Tagessatz oder so. Und es hilft dann, aber eigentlich überpowern wir auch an einem gewissen Punkt dann und es funktioniert so nicht, obwohl wir vielleicht viel Freude dran hätten. Und das sind so Realisierungen, sind eher auch so Learnings on the way, wo wir manchmal in Richtungen gerannt sind, die, wo ich auch heute noch immer mal wieder so denke, wie können wir denn den Typus noch mitnehmen und so, weil es auch einfach einen Mehrwert bringt und Spaß macht und wie auch immer. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die größten Täler gab es bei End Robin nicht unbedingt mehr, bisher zumindest. Also da kann ich mich bei Selfopy zum Beispiel noch sehr gut dran erinnern. Das lag aber vor allem daran, dass wir da, wie gesagt, in Bezug auf das Geschäftsmodell am Anfang echt gestrauchelt sind, beziehungsweise es einfach so schwer war, ins deutsche Gesundheitssystem reinzukommen.
Verstehe.
Ja.
Ja, es ist da ein Riesenthema, oder muss man ein paar Bretter bohren. Hast du aus dem Rocket-Umfeld oder auch anders, gibt es so ein Alumni-Treffen, oder hast du da selber noch Mentoren, wo du dir dann wieder Feedback holst, ob das richtig ist, was du tust? Also oder ist es so, reichen dir hier die Co-Founder aus und das funktioniert dann als Feedback-Kanal?
Also ich habe jetzt nicht einen klassischen Mentor. Ich habe sehr lange mit einem Coach, Business-Coach gearbeitet, bis vor knapp anderthalb Jahren, sehr intensiv. Dann habe ich jetzt mal gesagt, ich möchte nicht eine Person, sondern eher mir verschiedene Blickwinkel, weil ich auch glaube, ist ja das, was ich mit End Robin auch ein bisschen verkörper, so dieses the right person for the right point in time. Und seitdem ist es für mich eher, ich sag mal, ein Potpourri aus Mentoren, nenne sie mal so, aber nicht alle von Rocket. Und so langsam merke ich, dass ich wieder Lust bekomme und Neugierde bekomme, auch wieder enger wirklich mit einer Person zum Beispiel zu arbeiten, weil ich schon das Gefühl habe, dass so eine, ich sag mal, persönliche Beziehung von jemandem, der vielleicht auch eine gewisse gewisserweise geschult ist auf das, was er macht, auch nochmal ganz spannend. Also ich würde mal sagen, ich differenziere da teilweise sogar das Fachliche, was ich mir vielleicht eher aus meinem Umfeld sauge. Ja, und ich bin ein relativ, ich sag mal, umtriebiger Typ, was das angeht. Das heißt, ich treffe schon relativ viele Leute und ich stelle dann auch Fragen und höre gerne zu. Und wiederum das How I Work und vielleicht auch das Persönliche, was man reinbringt in so eine Company, das finde ich funktioniert auf so einer One-on-One-Basis teilweise sehr gut. Genau, und da bin ich jetzt eher so, dass ich sage, ich glaube, so langsam kommt wieder meine, war so wie so eine Welle auch, sehr lange, sehr intensiv an ein paar Business-Themen, wie ich arbeite, auch persönlich gearbeitet. Jetzt einmal runterruhen sozusagen lassen und verarbeiten. Und jetzt merke ich, dass ich da wieder Lust drauf bekomme. Genau.
Ja. So, wir haben ja gesagt, wir sprechen auch kurz über private Themen. Das würde mich jetzt so abschließend interessieren, weil es viele Zuhörer denken immer so, wie machen die das alle und haben die denn keine Kinder und bla bla bla. Wie ist es bei dir? Du bist gerade in der Endzügen deiner Schwangerschaft und dann hast du im August, glaube ich, irgendwann den Geburtstermin. Wie geht's für dich da weiter? Du bist Gründerin, Geschäftsführerin von einer Firma, die wahrscheinlich auch jetzt, weil es kleiner ist, an deinem Input hängt. Wie lange wirst du dich da rausziehen? Wie wirst du das machen? Wie hast du es vorher jetzt mit den Arbeitszeiten? Hast du die schon reduziert? Ja. Wie wirst du das machen, wenn das Kind dann da ist? Also, wie gehst du damit um?
Ja, es ist eine total neue Herausforderung. Jetzt habe ich ja so ein bisschen schon mal den, nicht den Unfair Advantage, aber zumindest so einen Teaser bekommen, in dem ich mit meinem Freund zusammen wohne, der schon 3 Kids hat. Ja, das heißt, wir haben zu Hause, die sind aber schon ein bisschen älter. Jetzt, als wir uns kennengelernt haben, waren die noch ein bisschen kleiner und jetzt sind die 9, 12 und fast 15. Also auch nicht mehr
gibt's
so.
Auch Challenges.
Ja, aber da würde ich sagen, ist schon anders, als wenn du jetzt ein Baby kriegst, beziehungsweise auch die körperliche Komponente bei mir jetzt auch noch dazu kam. Also es war einfach, dass der Körper ein Kind produziert und man vielleicht mal müde ist oder wie auch immer. Ja, mir geht's aber eigentlich sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Und wie bereite ich mich darauf vor? Es ist für mich, ich habe mir gesagt, wie wünsche ich mir wieder meine Welt? Ja, und ich habe gesagt, ich wünsche mir meine Welt auch mit der Erfahrung, jetzt ein Kind zu kriegen, so, dass ich nichts machen muss, aber was machen kann. Und das heißt, mein Ziel, und das habe ich jetzt aber auch schon ehrlicherweise, wie sagt man, verfehlt, weil eigentlich wollte ich schon vor ein paar Tagen da sein und da bin ich noch nicht, brauche noch ungefähr 2 Wochen schätzungsweise, an einen Punkt zu kommen, wo ich operativ die Projekte, wo ich involviert bin, abgebe. Wir vielleicht ein Projekt weniger nehmen, ja, für diese Zeit, weil ich auch einfach als Kapazität sozusagen nicht verfügbar bin, nicht so verfügbar bin. Ich mich eher um Sachen kümmere, wo man an der Firma arbeitet, nicht in der Firma. Und die Zeit eigentlich nutze für, was ich ja eben gerade gesagt habe, mit KI, beziehungsweise ich habe noch so ein paar andere Themen mit Legal, mit Webseite. Also ich habe noch so ein paar Themen, die schon länger bei mir so rudern.
Aber nicht zu viel vornehmen.
Genau. Und das ist halt auch deswegen, ich glaube, das weißt du wahrscheinlich besser mit deinen Kids als ich, aber es ist nicht komplett kontrollierbar. Und das heißt, ich habe gesagt, ich möchte ungefähr einen Monat vorher, vor der Entbindung, operativ mich zurückziehen und nehme mir erstmal so 2-3 Monate nach der Geburt Zeit, an der Firma zu arbeiten. Und wenn ich während der Zeit aber, wenn's alles so super läuft, dann kann ich immer noch gucken, ja, ob ich weiter einsteige. Aber mindestens 2-3 Monate nach der Geburt eigentlich operativ mich ein Stück weit zurück. Das ist der Plan. Status quo.
Ja, also ich drücke die Daumen, dass es so funktioniert. Also das wäre auch schön, wenn du das so vereinbaren kannst. Ich bin gespannt. Es ist super, super interessantes Geschäft. Ich glaube, ich habe die mit der Magdalena ja schon mal gesprochen. Das verlinke ich dann. Das ist ein bisschen ähnlich, aber doch auch wiederum nicht. Finde es interessant, was ihr macht. Und vielen Dank fürs Teilen der Geschichte und vor allem jetzt viel, viel Glück und einen tollen Start, wenn es dann losgeht. Ja. Und dann hören wir sicherlich wieder voneinander.
Ganz bestimmt. Ich bin auch sehr gespannt.
Das glaube ich. Und viel Erfolg dann mit deinem Baby und mit Aunt Robin als Baby. Und dann
der Teenie,
genau. Ja. Danke dir fürs Teilen und mach's gut.
Mach's gut, Andreas. Danke dir.
Ja, ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 132 von Happy Bootstrapping. Wie immer freue ich mich über Weiterempfehlungen, Bewertungen vom Podcast. Das hilft mir wirklich super weiter. Schreib einen Kommentar bei Spotify rein, abonniert dort den Podcast, klick auf die Glocke oder wie es immer heißt. Oder schreib mir gerne eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Ich beantworte auch wirklich alle selber. So, in der nächsten Woche geht's weiter mit SaaS. Habe ich jetzt, glaube ich, 2 Folgen in Folge und nächste Woche den Juan von Boring.legal. Da geht es um eine KI-basierte Lösung für die Buchhaltung von Unternehmen, also für Holdings, Unternehmen und Einzelunternehmen auch. Und das fand ich super interessant, war eine kurzfristige Aufnahme, weil was ausgefallen ist, kommt gerade leider hier und da mal vor. Und ich produziere gerade auch für einen Urlaub vor, also es gibt hier kein Sommerloch, wenn alles klappt. Und der Juan ist zum Glück eingesprungen und ist eine super coole Folge geworden. Und ganz cool, der Sebastian von Everhome von Folge 130, der ist dort schon Kunde. Also schließt sich dann der Kreis, das wusste ich vorher gar nicht. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann kannst du auch gern mal noch in ein paar ältere Folgen reinhören. Gerade wenn es ums Thema Skalierung geht, sicherlich ganz interessant, ist die Folge mit der Magdalena Muttenthaler. Das war von June Minds, Folge 87. Die machen sowas, ja, ähnliches, würde ich mal sagen. Oder dann auch noch cool für weibliche Gründerinnen, ein Netzwerkbusiness.com. Da war die Claire hier zu Gast in Folge 53. Kannst du einfach kurz in deinem Player ein bisschen zurückscrollen oder googeln nach Happy Bootstrapping Business oder Claire und Happy Bootstrapping Magdalena. So, das war's jetzt wirklich. Wir hören uns nächste Woche wieder, Folge 133 mit dem Juan von Boring.legal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.